Erleben wir in Silverstone das ganz große Batteriedrama? Darüber sprechen wir unter anderem mit unserem Formel 1 Insider Ralf Bach. Hallo Ralf.
Hallo allerseits.
Und damit melden wir uns mit der Vorschau zum Rennen in Silverstone, das traditionsreichste der Formel 1. Dort hat das allererste Rennen der Geschichte des Sports stattgefunden. Ja, Ralf, um direkt auf meine Frage einzugehen. Max Verstappen musste im Simulator lachen, als er Silverstone gefahren ist. Es gibt wenig Lademöglichkeiten. Gleichzeitig wird sehr viel Energie benötigt. Kurven dürften viel an Charakter verlieren. Was erwartest du an diesem Wochenende?
Glaubt man den Fahrern wie Verstappen oder Leclerc und anderen, dann ist die Arbeit, die sie im Simulator gemacht haben, rufen die Alarmglocken hervor. Und ja, es könnte wieder ein Rückschritt werden, was das Rennen betrifft, wie man das Rennen von außen betrachtet. Es könnte wieder eine Batterieschlacht werden. Und das wäre natürlich nicht schön, weil die letzten Rennen, besonders in Österreich, waren ja eigentlich wieder, ich sag's mal in Anführungszeichen, normale Rennen, wo die Batterien gar nicht so eine große Rolle spielen. Also die Befürchtung ist da, dass das wieder ein riesen Rückschritt werden kann, weil die Strecke auch nicht dafür geeignet ist, wirklich richtig die Batterien voll laden zu können, wie das in Monaco zum Beispiel war oder auch am Red Bull Ring. Es könnte ein Drama werden, ja.
Viel mit Energiemanagement-Einstellungen haben sie ja nicht Zeit vorzunehmen, denn wir haben ja auch wieder ein Sprintwochenende in Silverstone, heißt nur ein Training, ist dann für die Teams natürlich auch gerade mit diesem neuen Reglement auf so einer energiefressenden Strecke, so nenne ich es jetzt einfach mal, nochmal anspruchsvoller, ne?
Ja, jeder hat weniger Zeit, sich vorzubereiten. Ich mag das ja, ein freies Training und dann geht es schon gleich zur Sache, dann geht es ins Sprint-Qualifying, da muss man schon die Hosen runterlassen. Und wie gesagt, ich finde das sehr gut, ist für alle gleich und ist für die Fans auch besser, weil diese freien Trainings sind ja mehr für die Ingenieure und für die richtigen Formel-1-Nerds, die glauben, sie sind Nerds und alles verstehen. Also im Prinzip geht es auf den Platz, ist die Action besser, wenn es ein Sprintwochenende ist.
Gut. Und für dich die Favoritenrolle an diesem Wochenende, ist es wieder Mercedes? Kann Red Bull da vielleicht mitmischen? Was ist mit Ferrari? Die bringen auch wieder Updates, darüber sprechen wir gleich. Erst einmal so ein kleiner Favoritencheck von dir.
Mercedes ist immer Favorit, egal auf welcher Strecke, muss man so sehen. Red Bull zweifelt selbst. Jetzt muss auch das neue Auto, das nenne ich mal so, mit den Updates in Österreich, die zumindest Max Verstappen weitergebracht haben, die müssen auch in Silverstone funktionieren. Ganz andere Strecke, viele, viele schnelle Kurven. Und da muss der Red Bull sich jetzt auch bewähren. Kann ich noch nichts zu sagen. Ich befürchte aber, dass McLaren sehr gut sein wird. Die haben ein Auto mit viel Abtrieb, das brauchst du da in Silverstone. Und Ferrari, ja, die sind eher ein bisschen kritisch, weil zum Beispiel Hamilton sagt, naja, Silverstone müsste uns eigentlich nicht so entgegenkommen, aber wir wollen das Beste draus machen. Ich meine, für die war das ja ein Rückschlag in Spielberg. Also ich würde Mercedes vorne sehen, dann eher McLaren, bei Red Bull nur ein Fragezeichen und Ferrari in Hab-8-Stellung.
Ja, eben wenn es auch so motorenlastig ist, Ferrari ja sogar 4% oder mehr hinter dem Spitzenreiter Red Bull, deswegen dürfen sie auch 2 Motoren-Updates bringen. Eins haben sie ja schon gebracht.
Angeblichen Spitzenreiter Red Bull.
Genau. Ja, diese Messmethode, wie ist eigentlich deine Meinung dazu? Also man hat Red Bull da jetzt als Klassenprimus festgelegt, beziehungsweise nach den Messmethoden ist es Red Bull offensichtlich. Ist es ein Problem mit der Messmethode oder wie ist da dein Eindruck von?
Ich denke schon, dass es ein Problem mit der Messmethode ist, denn in dem Bereich, in dem die messen, der ist, wenn man mit Motortechnikern spricht, die lachen darüber, der ist ziemlich unerheblich. Es geht ja um Fahrbarkeit, um Elektrik, um Batterienmanagement und um Drehmoment und Effizienz beim Gas geben. Und da ist der Mercedes halt wirklich vorne. Und das wurde halt nicht so festgelegt. Jetzt steht Red Bull da ein bisschen dumm da. Man hat mir gesagt, dass die Red Bull-Techniker vor der Saison gesagt haben, sie rechnen damit, dass sie mindestens ein Update kriegen, weil Mercedes vorne ist und die stehen jetzt ein bisschen nicht wie der Stier, sondern wie der Ochs vom Berg. Da geht es natürlich auch um Lobbying bei der FIA, das fehlt bei Red Bull, besonders wo Helmut Marko weg ist. Und die konnten sich anscheinend nicht genug wehren politisch gegen die Einstufung Und Mercedes lacht sich natürlich kaputt hinter den Kulissen, ist auch klar.
Ja, bleibt aber natürlich erst einmal so stehen, das Ganze. Dann Mercedes, das Duell geht natürlich jetzt auch am Wochenende wieder weiter zwischen George Russell und Kimi Antonelli. 40 Punkte trennen die beiden. Ja, Russell konnte jetzt mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken mit dem Sieg. Antonelli, aber muss man schon so sagen, der schnellere Mann am vergangenen Wochenende. Wie geht das Ganze weiter?
Ja, du hast es ja gesagt, da muss ich die Frage nicht beantworten. Antonelli war der schnellere Mann, auch wenn sich das nicht im Ergebnis wiedergespiegelt hat, aber er hat halt im ersten den Fehler gemacht. Die konnte er dann nicht mehr ganz rausfahren hinten, aber wenn man die Rundenzahlen vergleicht, auch am Ende des Runs war er natürlich schon schneller als Russell. Wobei man sagen muss, der hat halt geführt und musste nicht alles zeigen. Der konnte wirklich so fahren, dass es gerade so aufging mit seinem Sieg und das hat er auch gut gemacht. Deshalb ist das ein bisschen wässrig, der Vergleich. Aber grundsätzlich habe ich immer noch das Gefühl, dass Antonelli, wenn er alles zusammenkriegt und wenn Russell alles zusammenkriegt, Antonelli besser ist und schneller.
Also mehr Potenzial. Und du hast ja auch in Spielberg beobachtet, auch menschlich da Sprünge gemacht. Antonelli viel gefestigter an seiner Persönlichkeit. Ja, behalten wir natürlich auch im Auge dieses Duell. Und Ralf, dann sprechen wir auch nochmal über Max Verstappen, über diese Wechselgerüchte dazu. McLaren hat Sky UK auch darüber berichtet, dass das Verstappen-Management da einen Schritt auf McLaren zugegangen sein soll. Was weißt du darüber?
Ich weiß nicht, wer auf wen zugegangen ist. Völlig normal in dieser Phase, dass man sich immer orientiert. Das war letztes Jahr so, das war immer so. Und natürlich kann, so wie es im Moment aussieht, Max Verstappen im Fußball, wenn wir sagen, ablösefrei wechseln, weil diese Klausel, die es gibt, die am 30. September meines Wissens nach ausläuft, von Red Bull nicht erfüllt werden kann. Denn er wird mit aller Wahrscheinlichkeit nicht Erster oder Zweiter in der Fahrer-WM sein, so soll die Klausel lauten. Und dann ist er frei, dann kann er weg, dann hat er keinen Vertrag laut dieser Klausel und er kann frei entscheiden, was er will. Und ich weiß nur, es geht nicht nur um Geld, das spielt eine untergeordnete Rolle. Geld ist bei denen ja nur, dass man auch wertgeschätzt sich fühlt, dass ein anderes Team bereit ist, wirklich nicht nur Geld im Sinne von Geld jemandem zu geben, sondern auch ihm zu zeigen, wir wollen nicht unbedingt, dafür geben wir auch die Millionen aus. Und er will entscheiden, wo er sich nächstes Jahr am wohlsten fühlt. Es geht um so einen Wohlfühlfaktor und es geht um Konkurrenzfähigkeit. Das sind die beiden Faktoren, die entscheidend sind. Und da muss er irgendwann sich entscheiden. Das mit McLaren ist kein Gerücht. Es ist völlig normal, dass die an ihn denken. Red Bull redet ja auch, um dem Fall der Fälle entgegenzuwirken mit anderen Fahrern, zum Beispiel mit Piastri oder auch mit Sainz im Hintergrund, beziehungsweise Sainz bietet sich an. Also da ist schon einiges am Laufen, das heißt noch gar nichts. Aber man sollte die McLaren-Gerüchte schon ernst nehmen, denn wir reden hier von Max Verstappen. Eigentlich müsste den jeder gerne im Team haben, weil er halt den Unterschied macht.
Ja, das sagt übrigens auch Karun Chandhok. Der würde sich auch als Teamchef sofort umhören, was ein Max Verstappen gerade treibt. Denn der hat eine interessante Beobachtung zum großen Preis von Spanien gemacht, hat sich da ein paar Onboards angeschaut, auch vor allem in den letzten Runden, und dort festgestellt, dass so Max Verstappen seinen Kopf auch noch gut gerade halten konnte, in die Kurven sich reingelehnt hat, ohne seinen Kopf aber in den Headrest zu legen, wie das zum Beispiel beim Antonelli war. Also er hat damit eigentlich ausdrücken wollen, dass Verstappen für ihn auch physisch den fittesten Eindruck macht. Wie nimmst du das wahr? Du bist ja auch Ex-Fußballer, du warst jetzt auch im Fahrerlager in Spielberg. Ist da Verstappen auch vielleicht sportlich nochmal eine andere Erscheinung? Welche Fahrer stehen da für dich heraus? Ist es vielleicht auch eben wieder da ein Verstappen?
Ich weiß nicht, ob er jetzt so viel fitter ist als alle anderen. Ich weiß, dass er sehr fit ist. Fit genug für alle Belastungen, die er so in der Formel 1 haben kann. Und er war ja auch ziemlich ätzend bei einer Antwort auf die Frage in Österreich, ob er die Kühlweste benutzt, wo er sagt, nein, nur vorm Rennen, dann zieht er sie aus, weil bei diesen Autos ist die Belastung so, dass man sie eh nicht braucht. Also es war schon wieder so ein Seitenhieb, dass die Autos einfach nicht so schwierig zu fahren sind, auch nicht körperlich diese Belastung einem Fahrer verschaffen, dass man da sich Sorgen machen muss. Also ich denke, die Beobachtung von Chandhok waren normal und es kann ja auch sein, dass der Mercedes halt viel schneller in den Kurven nochmal ist als der Red Bull und deshalb Antonelli ein bisschen mehr belastet ist. Und der muss ja auch erst lernen mit seinen 19, was ist jetzt das optimale Fitnesstraining? Wie muss ich meinen Körper fit machen? Was ist das Beste, um für ein Rennen vorbereitet zu sein? Das ist ja auch alles nur ein Lernprozess, den man nicht so von heute auf morgen drauf hat. Das gehört alles dazu, aber sagen wir mal so, so körperlich am Limit ist, wirkt jetzt Antonelli jetzt auch nicht.
Okay. Ja, Max Verstappen hat aber auch echt einen richtigen Stiernacken. Gut, Ralf, dann sprechen wir jetzt über Ferrari. Die bringen wieder mal viele Updates, sind auch ganz vorne dabei, generell in der Saison, was die Update-Anzahl angeht. Toto Wolff hat sich ja darüber kritisch geäußert, dass Ferrari so viele Updates bringen kann hinsichtlich des Budget Caps. Und du hast jetzt auch mit Helmut Marko darüber gesprochen. Was hat der denn dazu gesagt?
Ja, nicht nur mit Marco, aber Marco ist halt der, der immer am klarsten drüber redet und auch viel Erfahrung hat. Ja, Toto Wolff hat den Zeigefinger auf Ferrari gelegt nach dem Rennen in Spielberg. Da war ich auch dabei in der Pressekonferenz. Und eigentlich kam die Frage aus dem Nichts, die Antwort aus dem Nichts, weil so richtig gefragt wurde, danach gar nicht. Das heißt, er hat schon Wert darauf gelegt, das mal zu übersagen. Er spricht auch aus eigener Erfahrung, jetzt komme ich gleich zu Helmut Marko, denn er wundert sich zu Recht bei diesem Budget Cap, dass Ferrari so viele Updates bringen kann. Er sagt, jetzt dürfte das eigentlich nicht mehr der Fall sein, wenn die am Ende des Jahres das auch noch machen, dann läuft hier was falsch, weil eigentlich ist das nicht möglich bei dieser Deckelung der Kosten. Er weiß aber aus eigener Erfahrung, wie man das machen kann. Jetzt kommt Helmut Marko ins Spiel. Er sagt, Marco sagt beim normalen Formel-1-Team, also keinem Automobilhersteller, der noch im Hintergrund arbeiten kann, ist es fast unmöglich, das zu machen, weil da sind die Kontrollen sehr, sehr direkt. Dann kann man nachvollziehen, das Marketingbudget, das ist das und das. Was aber bei Ferrari und Mercedes zum Beispiel nicht möglich ist, zu gucken, was die Entwicklungsabteilungen in ihren Fabriken machen. Läuft da gerade in diesem digitalen Zeitalter, läuft da ein Computer für die Formel 1, läuft da ein Computer für die Serienproduktion von Motoren, von Aerodynamik, von der S-Klasse, was auch immer. Und das ist schwierig nachzuvollziehen. Das heißt, wenn Ferrari dem Formel 1-Team mit ihrer Forschungsabteilung, die eigentlich für die Serienproduktion zu hilft, ich sag mal, auf dem Computer und was auch immer, neue Teile zu entwickeln, ist das von der FIA kaum zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist das, was Toto Wolff meint. Und er will nur, dass da nochmal genauer hingeguckt wird. Eigentlich kann man das nicht kontrollieren. Da muss man hoffen, dass irgendeiner flüstert. Also diese Flüstertheorie, die die Firma hatte. Sie hoffen, dass dann einer praktisch, der das Werk verlässt, dann ausplaudert, was die gemacht haben und so den Leuten auf die Schliche kommt, aber das wird normal nicht passieren. Das heißt, das ist schon ein Thema, über das man nachdenken muss, aber ein Thema, wo die FIA eigentlich keine Mittel hat, das richtig zu kontrollieren. Ja. Also das betrifft jetzt nicht nur Ferrari, sondern auch Mercedes oder alle, die noch im Hintergrund Automobile bauen, theoretisch sogar Alpine mit Renault.
Aber selbst wenn einer das Werk verlässt und dann was verrät und wenn das dann, sagen wir mal, 2-3 Jahre danach passiert, dann wissen wir, okay, Ferrari hat einfach mal, sagen wir jetzt einfach mal, doppelt so viel Geld ausgegeben mit diesen Tricksereien und danach, also dann hätten wir jetzt mal einen Skandal und groß geändert werden kann dann aber auch nichts, ne?
Ne, ich würde das nicht Skandal nennen und noch nicht mal Trickserei. Trickserei ist, wenn man wie Ferrari vor 3-4 Jahren wirklich bei dem Motor manipulativ unterwegs war und einfach... Das war keine Grauzone, was sie da gemacht haben mit dem Reglement, als Binotto noch verantwortlich war, sondern da haben sie wirklich beschissen, auf gut Deutsch. Warum soll ein Automobilhersteller geht in die Formel 1, um Synergien zu schaffen, um auch zu nutzen, auch die Technik zu nutzen, die man hat, gerade in so einem Hybrid-Zeitalter. Also die FIA ist da ein bisschen naiv, wenn sie glauben, sie könnten einen Riegel vorschieben, weil das widerspricht ja der Philosophie, warum ein Automobilhersteller überhaupt Formel 1 macht, außer aus Marketinggründen. Ich würde das genauso machen. Ich würde auch gucken, dass das so passiert, dass man nicht erwischt wird, aber ich finde auch nicht, dass es moralisch verfehlbar, denn nochmal, die geben so viel Geld aus und dann muss man einfach erwarten, dass die halt auch in der Gesamtmannschaft Synergien schaffen. Also die FIA will das zwar nicht, aber das ist sehr naiv. Also wenn die den Automobilherstellern zu viele Riegel vorschieben, dann verlieren sie sie. Und dann ist die Formel 1 nicht mehr so der globale Player irgendwann, sondern nochmal kleiner Wettbewerb von Schraubern in England. Und das muss man jetzt mal auch bei der ganzen Sache im Hintergrund bedenken.
Ja, aber man muss dann auch sagen, da ist dann auch der Punkt, wo das Budgetdeckelungssystem scheitert. Aber es hilft natürlich trotzdem, weil insgesamt schon weniger die Hersteller an Methoden und Mitteln haben, also den kleinen Teams.
Ja, die können jetzt zum Beispiel in Brackley, wo der Mercedes Formel 1 Wagen gebaut wird, da innerhalb der Fabrik können sie schon checken. Die machen so und so viel Windkanalstunden, der macht das und das. Also das kann man einigermaßen kontrollieren. Bei Ferrari in der Rennabteilung genauso. Aber was die jetzt wiederum kriegen von anderen, also von dem Konzern, ich sag mal, das kannst du halt nicht kontrollieren und darum geht's. Das könnte Aston Martin theoretisch auch, aber ich weiß nicht, ob Aston Martin, die in ihrem Gesamtkonzept überhaupt die Fähigkeiten und Ressourcen hat, dem Formel 1-Team aufgrund ihrer Serienproduktion groß weiterzuhelfen. Ich glaube, da sprechen wir eher von Ferrari und Mercedes.
Gut. Da du gerade Aston Martin erwähnt hast, Ralf, Daily Mail schreibt da, dass da zwischen Lawrence Stroll und Horner, gut, da ist ja schon öfter mal Kontakt gewesen, laut der britischen Medien. Jetzt soll es aber wieder Kontakt geben. Kannst du dir vorstellen, dass Christian Horner zu Aston Martin geht?
Ja, kann ich mir vorstellen. Und zwar, er hat ja immer den Ehrgeiz, nicht nur ein Teamchef oder ein hohes Gehalt in Zukunft zu kassieren, sondern er wollte auch verantwortliche Teamanteile haben. Und ich meine, anscheinend ist das Zischo zwischen Adrian Newey und Lawrence Stroll sowieso zerrissen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Horner dann akzeptieren würde, dass er die 10%, die, glaube ich, Adrian Newey am Team hat, plus seine Teamchefrolle im Tausch übernehmen würde. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil Horner ist ehrgeizig. Er ist auch so ein Formel-1-Junkie, der irgendwann mal nicht mehr von der Formel-1-Spritze loskam, der unbedingt zurück will, wie so viele, die ich da kenne. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das würde auch passen bei beiden. Aber es bedeutet auch, dass Horner, der immer noch ein bisschen mehr Zeit braucht, damit die verbrannte Erde nicht mehr verbrannt ist, die er hinterlassen hat. Ich glaube, dass ein Engagement von Horner dazu führen würde, dass Aston Martin eventuell die Leute, die sie brauchen, nicht kriegen würden wegen Horner. Das ist natürlich der Gedanke, den man auch dabei haben muss. Dafür ist es noch zu früh.
Alles klar. Von einem Briten kommen wir zum nächsten, nämlich zu Lewis Hamilton. Der hat in Fiorano in einem Ferrari-Dreiersitzer seinen Bruder mitgenommen, Nicholas Hamilton. Das erste Mal sind sie zusammen Formel 1 gefahren. War für beide natürlich ein hochemotionaler Moment. Für Lewis Hamilton läuft sportlich eigentlich ganz gut. Ja klar, nach dem Sieg nur ein 5. Platz in Spielberg, aber gerade im Vergleich zum Teamkollegen Charles Leclerc, den hat er echt momentan, zumindest im Rennen, gut im Griff. Ist auch das erste Mal, dass Leclerc in seiner Formel 1-Karriere so lange gegen den Teamkollegen Probleme hat. Neue Situation für ihn. Wie geht das weiter und wie erklärst du dir dieses Leclerc-Loch? Ist es ein so starker Hamilton oder kommt Leclerc mit diesem Auto einfach überhaupt nicht zurecht?
Es fing ja mit den Bremsproblemen an, die er seit Kanada hatte. Plötzlich ist das, am Anfang der Saison hat sich das so ein bisschen fortgesetzt. Hamilton war zwar näher dran, aber grundsätzlich war Leclerc schneller. Und dann, ab Kanada, hat sich das Pendel gedreht. Oder ist das Pendel in die andere Richtung geschlagen. Da gab es Updates, die wahrscheinlich Hamilton mehr gebracht haben. Leclerc kam mit denen nicht so klar, besonders was das Bremsen betrifft. Und irgendwie ist er seitdem in so negativ Kreislauf gekommen, so eine Negativspirale. Es hat sich dann fortgesetzt und er fährt Rundenzeiten, die schon auf Augenhöhe mit Lewis sind, aber Lewis ist viel konstanter. Leclerc macht auch mehr Fehler, wirkt unsicher und das ist im Moment der Trend. Also Ferrari ist im Moment ein Hamilton-Team. Leclerc muss jetzt aufpassen, dass das nicht so, also muss dafür sorgen, dass das nicht so bleibt, ist aber sehr schwierig. Weil Hamilton hat natürlich jetzt das Selbstbewusstsein und das Oberwasser. Das Team weiß, dass wenn sie ihm jetzt das richtige Auto geben, er meistens fähig ist, aufs Podium zu fahren. Er hat ja sogar gewonnen einmal. Und das sieht gar nicht gut aus für Leclerc. Also aber er hatte schon immer so ein bisschen, wenn man mit den Leuten redet, den Nimbus, dass er halt sauschnell sein kann, aber nie so richtig konstant. Und das setzt sich gerade fort. Er macht immer so kleine Fehlerchen und kriegt einfach die PS nicht konstant auf die Straße. Anders als Lewis Hamilton im Moment oder als Max Verstappen zum Beispiel.
ja, die so um alles rausholen können, oder wird dem Alonso auch nachgesagt, egal wie das Auto liegt, dessen Fahrstil oder deren Fahrstil ist, dass man immer praktisch sich dem Auto anpasst und schnell fährt. Ja,
es geht gar nicht nur um Fahrstil, sondern auch um die Fähigkeit, egal warum, immer das Maximale aus dem Paket rauszuholen. Das gelingt Leclerc nicht, das gelingt auch Norris nicht oft, auch Piastri nicht. Im Moment gelingt es einigermaßen Hamilton und auch Antonelli. Russell gelang es in Österreich, aber in den Rennen davor auch nicht. Und die Konstanz, von dem du jetzt sprichst, die hat halt Verstappen am meisten, die hat den Alonso, hat er wahrscheinlich immer noch. Bei dem Aston Martin achtet da nur keiner drauf, weil er hier hinten rumguckt. Und das macht halt auch den Unterschied in so einem Rennen aus. Eine schnelle Runde kriegt eigentlich jeder von diesen kriegst mal hin, aber konstant am Limit zu fahren, in fast zwei Stunden Rennen, das macht halt den Unterschied aus und das können nur ganz wenige.
Schöne Einschätzung da von dir. Und apropos schön, wir kommen zum wahrscheinlich schönsten Formel-1-Moment von Nico Hülkenberg. Letztes Jahr beim großen Preis von Großbritannien seinen ersten Podestplatz erzielt und ist dann diesen unsäglichen Rekord losgeworden, die meisten Formel-1-Rennen bestritten zu haben ohne Podium. Ja, er kommt zurück an den Ort des Erfolgs und kann er zumindest jetzt diese Saison mal seinen ersten Punkt dort sammeln?
Die Frage kommt jedes Mal. Jedes Mal werde ich antworten, theoretisch möglich. Aber aus eigener Kraft ist Audi noch nicht ganz so weit, dass sie unter den Top Ten fahren können. Sie müssen gucken, dass sie best of the rest sind. Also für mich sind die Punkteplätze, wenn alles normal läuft, schon besetzt. Da ist Audi nicht dabei, weil auch die Racing Bull sind im Moment stärker. Das heißt, wir haben zwei Mercedes, zwei McLaren, zwei Ferrari, zwei Red Bull, zwei Racing Bull und auch noch ein Alpine, der meistens besser ist als Audi. Das sind die Gegner. Das heißt, sie müssen einen kleinen Schritt mehr tun, dass sie zumindest Alpine und Racing Bulls, das sind die direkten Konkurrenten im Moment, vom Speed her besiegen können und dann zuverlässig sind und dann versuchen auch mit der besten Strategie alles zusammenzubekommen. Dann sind Punkte möglich, aber im Moment nicht. Sie brauchen halt ein bisschen Glück und Pech der anderen oder Unfähigkeit, irgendwas, was bei den anderen passiert. Das ist halt so im Moment. Ob Silverstone im Auto liegt, wird man sehen. Man sagt ja, das Chassis ist ganz gut und das müsste eigentlich ganz gut funktionieren dann, wenn es viel Abtritt hat in Silverstone, aber man darf eins nicht vergessen, das Chassis wäre auch deshalb ganz gut, weil Audi als eine der wenigen Teams halt am Anfang der Saison geschafft hat, am Gewichtslimit zu bleiben. Die meisten anderen Teams hatten Übergewicht. Wir fangen mit Williams an, fast 28 Kilo, sagt man, der Red Bull hatte 15 bis 20 Übergewicht und. Und Audi war halt am Limit und das war schon ein Riesenvorteil. Die anderen haben jetzt nachgerüstet und das merkt man auch. Audi hat so diesen kleinen Vorsprung, Diätvorsprung, sage ich mal, Gewichtsvorsprung verloren. Und sie müssen jetzt halt am Auto weiterentwickeln und das, den Vorsprung, den sie verloren haben durch das Gewicht, jetzt irgendwie durch Entwicklungsarbeit wieder reinholen. Ansonsten sehe ich da keine Punkte.
Gut. Und ja, Motor ist natürlich auch wichtig in Silverstone, da hat Audi eben noch seine Defizite. Behalten wir alles im Auge und sind gespannt, was Audi da fabrizieren wird. Wetter soll trocken bleiben, aber gut, das kann sich ja auch mal schnell ändern. Ralf, dann danke für deine Zeit heute und wir melden uns dann morgen nach dem Sprint-Qualifying wieder. Bis dahin, ciao.
Alles klar.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.